Da ist das Eis schneller geschmolzen, als manch einer eine Fluppe ausdrücken kann. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immer härter Podcasts mit mir, Inga Bödeling, und mit meinem Kollegen Nils Heidemann. Hallo Nils.
Hallo Inga. Ja, wir haben es letzte Woche schon gesagt, ne? In dieser Folge werden wir spannende Erkenntnisse haben über unsere kleine Kontroverse aus der letzten Woche rund um Haris Tabakovic. Aber dass es so ausgeht, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht.
Dass es sich einfach erledigt, meinst du?
Genau, ja, dass es völlig aus der Welt geräumt ist. Tja, so schnell geht es im Fußball manchmal, ne?
Das wird auf jeden Fall ein Thema sein, über das wir heute sprechen. Der dann doch sehr kurzfristige und schnelle Abgang von Haris Tabakovic. Dazu natürlich der erste Sieg dieser Zweitligasaison. Ganz viel Transfertheater und der Blick auf eine spannende Woche, die mit dem Auswärtsspiel bei Kaiserslautern ihren Höhepunkt finden wird. Aber wir waren zusammen im Stadion am Samstag. Erstmal das 2:0 gegen Regensburg mit einem tragischen Helden und viel blau-weißem Jubel nachher.
Wen meinst du als tragischen Helden, den Regensburger Torhüter? Oder? Ja. ja, das war natürlich, hatte eine gewisse Dramatik in sich, sage ich mal. Am Ende der arme Mann stand 88 Minuten in der Hitze und hat einen guten Job gemacht und dann musste er doch noch zweimal hinter sich greifen, woran er selber nicht ganz unschuldig war. Ne?
Richtig. 1:0 durch Felix Gebhardt, den besagten Torhüter.
Ging zu großen Teilen ja auf Ibo Maser zurück irgendwie, aber schon ein eindeutiges Eigentor, würde ich sagen.
Ja, wenn der Torhüter den nicht reingelenkt hätte, wäre er wahrscheinlich schön an der Linie entlang gelaufen. Und dann das 2:0 durch Florian Niederlechner in der 90+6. Minute.
Ein blitzsauberer Torwartfehler. Ja, muss man auch dazu nicht sagen. Ne? Ja.
Wir brauchten einfach sehr viel Geduld an diesem Samstag. Wobei nach 5 Minuten ja so ein Raketenstart hingelegt wurde, dass wir dachten so, wow, da hatte man auch kurz, ich glaube, wir haben uns angeguckt und gedacht, wow, das Stadion muss auch gerade mal kurz durchatmen, weil das war wirklich einfach ein krasser Start mit ganz, ganz vielen Chancen, reden wir nachher auch noch drüber. Und dann kam nicht mehr viel, bis dann eben dieser Knackpunkt kam, aber auch das arbeiten wir heute alles noch auf. Wir haben uns einen Spieler des Spiels rausgesucht, eine Szene des Spiels und ein Fragezeichen des Spiels und am Ende gibt es sogar noch jeweils zwei Thesen für die anstehende Transferwoche.
So viel los in dieser Folge, ja.
Viel los. Aber erstmal nochmal zum Thema Eis, Schmelzen und Fluppe. Du saßt hier letzte Woche und hast gesagt, Fluppe macht einen Doppelpack und eröffnet damit quasi seinen Torreigen.
Meine These, sagen wir mal so, ist ja noch nicht ganz aus der Welt geräumt. Wer weiß, 2. DFB-Pokalrunde, Hoffenheim wird Jan Regensburg zugelost, möglicherweise. Fluppe macht einen Doppelpack, was machen wir denn dann? Das wäre doch was.
Du siehst jetzt aus wie so ein Hund, der das erste Mal ins Wasser geworfen wurde und irgendwie versucht, sich über Wasser zu halten.
Guck mal, Inga, wenn wir in dieser Woche eins gelernt haben, dann, obwohl das alles möglich ist im Fußball.
Auch wieder wahr.
In diesem Transfergeschäft. Auch wieder wahr. Also vieles los. Und ich möchte mal untermalen, ich habe hier die These in den Raum gestellt, dass der Mann in der Saison angekommen ist und 3 Tage später spielt er in der Bundesliga. Also das ist doch wohl auch jetzt.
Naja, gespielt hat er noch nicht.
Ja gut, okay, aber er steht in der Bundesliga gerade.
Wir können jedenfalls festhalten, kein Doppelpack, kein Tabakovic, ein kurzfristiger Wechsel zu TSG Hoffenheim in die Bundesliga. 36 Stunden hat es gedauert, hat auch Sportdirektor Benjamin Weber erklärt und auch gesagt, wir wollten ihn eigentlich nicht abgeben, aber wirtschaftliche Situation, die ist nun mal so und deshalb zwingt uns das auch zu solchen Transfers. Gut 3 Millionen Ablöse sollen geflossen sein. Das ist natürlich auch nicht ohne, was den Transferüberschuss angeht. Und das ist besonders wichtig, man hat damals so 500.000 für den Mann bezahlt.
Gut, Paul Dardai hat letzte Saison 30 Millionen gefordert.
Da fehlt er doch noch ein ganzes Stück. Mit der 3-Lager ist schon nicht so verkehrt.
Ja, also 3 Millionen natürlich kann ja bis auf 5 anwachsen mit den Prämien und so. Ne? Das ist natürlich eine gute Summe für einen Mittelstürmer, gerade der erst ein Jahr da war. Und es gab ja noch das Abschiedsinterview von das Abschiedsvideo, ein Interview war es ja nicht, das Abschiedsvideo auf Instagram von Haris Tabakovic. Ich habe ihm schon abgenommen, dass auch ihm das nicht so ganz einfach gefallen ist, dieser Wechsel. Ne? Aber letztendlich, wenn die Bundesliga ruft, dann werden eben viele schwach. Ne?
Ich denke, da wird auch Hertha schwach werden, wenn die Bundesliga ruft am Ende dieser Saison. Er hat sich den Traum von der Bundesliga erfüllt. Du hast gerade die lange Abschiedsbotschaft schon angesprochen. Das ist ihm wirklich abzunehmen, dass es ihm schwerfiel. Ja. Zu den 30 Millionen hat er bei uns im Interview ja kurz vor Saisonende auch noch gesagt, die ist er nicht mehr wert. Jetzt sind es 3, aber wie gesagt, gut für den Transferüberschuss und Reisende soll man nicht aufhalten.
Starke Worte auch aus der Fankurve zu vernehmen nach dem Spiel. Ne? Irgendwie eine klare, deutliche Ansage aus der Fanszene. Ich glaube, wir können wirklich gespannt sein, was diese Woche noch so passiert, Stichwort Transfers.
Ja, da zu der Ansage kommen wir nachher auch noch. Lass uns nochmal über das Spiel sprechen. Wer war denn dein Spieler des Spiels?
Ich habe mich für Florian Niederlechner entschieden.
Oh, spannend.
Gibt mir so leichte Niklas Füllkrug bei der EM-Vibes irgendwie zurzeit.
Ja.
Wenn er eingewechselt wird, also es ist irgendwie relativ klar, dass er der Joker ist. Ne? Ich finde, es war erstaunlich, wie ruhig und ohne Diskussion auch diese Frage verlaufen ist, wer eigentlich Tabakovic in der Startelf nachfolgen soll. Es war relativ deutlich, dass das Schuler werden würde. Aber wenn Florian Niederlechner eingewechselt wird, dann passiert irgendwie was. Ne? Dann gibt es Energie auf dem Platz, gibt der Mannschaft Energie, gibt dem Stadion Energie. Letzte Woche in Rostock Doppelpack gemacht, jetzt gut, dieser massive Torwartfehler, aber vorher, was er für Unruhe verursacht in der gegnerischen Abwehr, er hat die rote Karte gezogen und macht das Tor und dann natürlich fast noch wichtiger als die Leistung auf dem Platz, sein sensationelles Outfit in der Mixed Zone nach dem Spiel, als er vor uns stand.
Wenn du es nicht angesprochen hättest, hätte ich es gesagt. Ich fand, er sah so ein bisschen aus, als würde er gleich nach dem Spiel zum CSD gehen.
Ja, genau, genau. Also irgendwie dieses, wie nennt man das, dieses bauchfreie Thermoshirt, was die Jungs anhaben und dann dieses gelbe Leibchen darüber.
Genau, genau. Er hatte
eine
noch
Sensation.
Es sieht fast aus wie ein Sport-BH, der diese Leistungskontrolle bzw. diese Wertekontrolle da ist. Und dann dieses durchlöcherte gelbe Leibchen darüber.
Eine Sensation. Und dann steht der Mann da und quatscht in seinem bayerischen Dialekt davon.
Nicht nur bei uns, auch vor der Kamera.
Ja, ja.
Also das ist ja auch nicht ohne sich da so hinzustellen, aber ihm war es vielleicht wurscht. Also
ja,
ich
genau,
fand es sehr sympathisch.
Wirklich starke Leistung. Irgendwie, es war ja schon so ein gewisses Vakuum irgendwie da, ohne Tabakovic. Das hat auch die harte Anzeigetafel noch nicht ganz verdaut. Ne? Da tauchte der Name Tabakovic auch mal auf zwischendurch.
Ich habe dich völlig aufgeregt angestoßen. Ja,
was ist jetzt denn los?
Es war in der zweiten Hälfte. Hertha hatte nochmal die Anzeige oder die Aufstellung auf der Anzeigetafel anzeigen wollen und ich gucke drauf und sehe Tabakovic und denke so, hä? Und dann war es aber auch ganz schnell wieder verschwunden. Da hat jemand gemerkt, dass er ein altes Bild genommen hatte.
Genau, ne? Und Niederlechner ist da, wenn er gebraucht wird dieses Jahr. Ich glaube, wir können gespannt sein, wie sich die Personalie noch entwickelt, aber auch Kapitänsbinde übernommen nach der Auswechslung von Diego Demme. Das entwickelt sich so langsam zu einem richtigen Gesicht von Hertha BSC.
Mein Spieler des Spiels ist eng auch damit verknüpft. Und das ist auch gar nicht despektierlich oder abwertend gemeint oder sich darüber lustig machend. Aber für mich war Felix Gebhardt der Spieler des Spiels, weil er das Spiel maßgeblich beeinflusst hat.
Er hat das Spiel entschieden im Grunde, ja.
Genau. Und das ist jetzt, der Spieler des Spiels muss ja nicht immer der Held sein, sondern es ist halt der die Spielrichtung maßgeblich beeinflusst hat. Und es war er. Er tat mir auch ein bisschen leid, er saß wie ein begossener Pudel an seinem Pfosten nach dem 0-2 und dachte sich so, was ist das eigentlich für ein Tag und wieso bin ich heute Morgen überhaupt aufgestanden? Erst das Eigentor nach dem Maserschuss, wir haben es gerade schon gesagt, und dann der Torwartfehler bei Niederlechner, wo ihm der Ball so an der Seite vorbeiflutscht. Irgendwie sah auch super unglücklich aus. Und Florian Niederlechner hat noch gesagt, das ist dann halt eben auch Glück für ihn. Und das Glück muss man sich aber auch erarbeiten. Und an so einem Tag, wie ihn Felix Gebhardt am Samstag erwischt hat, geht halt dann eben alles schief. Ja, und somit ist, finde ich, der Spieler des Spiels nicht immer positiv besetzt, sondern eben einer, der dem Spiel die Richtung gibt, die es nachher hat. Und da konnte Hertha sich auch glücklich schätzen.
Es sagt ja eigentlich eine Menge aus, wenn bei einem Heimsieg gegen Regensburg der gegnerische Torwart zum Spieler des Spiels gemacht wird, ne? Wenn es sonst irgendwie keine Personalie so richtig gab für dich, ne?
Naja, es war halt, wie gesagt, die ersten 5 Minuten, die waren stark und dann kam halt wirklich ganz lange gar nichts und es war wirklich ein bisschen ernüchternd, weil man nach der zweiten Hälfte in Hamburg und nach dem ja doch sehr engagierten Spiel in Rostock gesagt hatte, okay, auf uns wartet ein ähnlicher Gegner wie in Rostock, wir wissen, was wir zu tun haben und nach 5 Minuten schien das dann alles irgendwie wieder vergessen zu sein, man hat den Gegner ins Spiel geholt. Da war wirklich einfach nicht viel los und da dachte man sich so, oh wow, greift jetzt wieder das Problem mit den Aufsteigern, weil damit hatte Hertha letzte Saison schon so seine Probleme. Dann braucht es halt am Ende, und damit kommen wir zur Szene des Spiels, zumindest zu meiner, braucht es halt am Ende diese rote Karte in der 76. Minute für Regensburgs,
ja.
Das hat sich ein bisschen vermurkst dann. Mansur Uğurtakba, übrigens auch erst 19 Jahre der Junge, also auch richtig bitter für ihn, 8 Minuten nach seiner Einwechslung.
Noch so einer mit dem rabenschwarzen Tag.
Ja, wirklich, wirklich. Und schwierige Situation, am Mittelkreis war es, glaube ich, er fault Niederlechner. Und da, und deshalb ist Niederlechner, oder das zeigt auch nochmal, warum er so wichtig ist, weil er weiß sofort, wenn er sich jetzt richtig fällt in dieser Situation, dann gibt's Rot. Und er hat sich natürlich sofort schmerzschreiend auf den Rasen geworfen und sich und angezeigt, es wäre ganz schlimm. Er konnte ohne Behandlung weiterspielen, aber er wusste natürlich, okay, da ist jemand mit offener Sohle reingegangen, jetzt kann ich, ne? Er hat nachher aber auch gesagt, ähnliches Foul wie bei ihm, letzte Saison, 0-0 gegen Osnabrück,
ja.
Letztes Spiel vor Weihnachten, hat er auch rot gesehen, weil beim VAR es dann doch deutlich, deutlich schlimmer aussah, als es in der Situation selbst war. Und hier hat zum Beispiel jetzt gegen Regensburg auch Jan-Coach Enox gesagt, die Dynamik lag ganz, ganz klar bei Niederlechner und nicht bei meinem Spieler. Also für ihn war das eine Fehlentscheidung. Aber du hast halt gesehen, Niederlechner hat die Erfahrung, er weiß, was er tun muss, damit diese Situation zu seinen Gunsten ausgeht. Und damit war die rote Karte auch sowas wie eine Initialzündung und ein Wendepunkt für die Partie, weil Hertha dann zumindest an sich geglaubt hat und gesagt hat, okay, wir versuchen jetzt nochmal alles, weil ab da ging ja alles nur aufs Jahn-Tor quasi. Und auch die Zuschauer haben es gemerkt. Ich finde, ab der 80. Minute war es so laut. Also das war so Initialzündung und los ging's.
Absolut. Und ich fand, du hast das Stichwort VAR eben schon angesprochen. Das Erfrischen an der Szene war irgendwie total, Schiri läuft da hin, guckt die Behandlung und auf einmal zieht er die rote Karte, Spieler geht vom Platz, weiter geht's.
Ja.
An diesem Wochenende, wo ja auch mit dem Bundesliga-Start schon wieder viele VAR-Diskussionen geführt wurden, eine ziemlich erfrischende Aktion irgendwie. Und ob es jetzt richtig oder falsch war, ein Schiedsrichter, der direkt dahin geht, zu seiner Meinung steht und eine klare Entscheidung trifft irgendwie. Und die Art und Weise, wie die Regensburger zumindest in der Situation darauf reagiert haben, zeigt ja auch, dass es allzu viele Diskussionen nicht gab. Ne? Also der Spieler hat relativ klaglos den Platz verlassen und von daher irgendwie eine runde Sache.
Auf jeden Fall. Aber auch da eben der Punkt, den ich damit unterstreichen wollte, es brauchte diese rote Karte, es brauchte die Überzahl, um sich gegen diesen Aufsteiger dann am Ende durchzusetzen. Und es gab nämlich einige Szenen, bei denen hätte auch mal ein Ball bei Tjerk Ernst ins Tor fallen können. Über das Thema Standards möchte ich heute, glaube ich, echt gar nicht reden. Aber es war keine so leichte Aufgabe, wie man das vielleicht schwarz auf weiß auf dem Papier vermutet hätte. Und daran muss man arbeiten, wie die Spieler alle so schön gesagt haben.
Es hätte vielleicht eine leichte Aufgabe werden können, wenn wir zu meiner Szene des Spiels kommen. Nach nicht einmal 4 Minuten, Lukas Schuler legt sich den Ball im Strafraum zurecht. Erstmal, wie stark war das gemacht?
Ja.
Im Strafraum kommt er an den Ball aus so einer gewuselten Situation. Das war irgendwie auch schon der zweite oder dritte Ball, glaube ich. Und dann legt er sich den Ball am Abwehrspieler nochmal vorbei. Fantastisch gelöst. Mit einer Ruhe, wie sie eigentlich nur einen Mittelstürmer haben kann, der seit 15 Spielen Stammspieler ist und durchgehend trifft. Und sensationell gut gemacht. Das Stadion hatte den Torschrei auf den Lippen. Und dann donnert er den Ball auf den Oberrang. Also ich glaube, es könnte im Rückblick der Saison oder der Hinserie wirklich so ein großer Was-wäre-wenn-Moment gewesen sein. Man hat es ihm auch angemerkt nach dem Spiel, dass er doch ein bisschen angefressen war ob dieser vergebenen Chance.
Du kriegst die Chance, in der Startelf zu stehen, nachdem der Top-Torjäger gegangen ist. Du weißt ganz genau, es braucht jetzt einen neuen.
Genau, er hat ja irgendwie die Aufgabe, wir haben ihn ja den Nichtraucher Lukas Schuler genannt, weil er irgendwie den Berlinern die Fluppe abgewöhnen muss jetzt. Und wenn er dieses Tor gemacht hätte, dann hätte niemand mehr über Tabakovic geredet, jetzt und geil und hier, wir haben einen neuen Mittelstürmer, guck dir das an.
Und genau das weiß er ja auch.
Er weiß es, genau. Und er hat es eben nicht gemacht. Und ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig für Lukas Schuler, zügig ein Tor zu schießen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er noch 1-2 Chancen kriegt von Beginn an. Aber du fängst halt das Nachdenken an, ne? Nach so einer Aktion gerade. Und fantastisch gelöst, sensationell verhalten in dieser Situation. Nur halt das Tor am Ende nicht gemacht. Ne? Und das hat, glaube ich, richtig, richtig wehgetan.
Es ist lustig. Das führt hier heute eins zum anderen. Denn deine Szene des Spiels passt zu meinem Fragezeichen des Spiels. Und mein Fragezeichen des Spiels war eigentlich ja schon vorher, wer würde als Tabakovic-Ersatz auflaufen? Und die Entscheidung fiel auf Lukas Schuler. Wir haben in der Pressekonferenz vor dem Spiel Christian Fjell auch gefragt, was für verschiedene Typen hat er jetzt? Und er hat bei Lukas Schuler immer gelobt, dass es einer ist, der viel Tempo hat, in die Tiefe geht, den Ball da auch fordert. Das haben wir auch häufig gesehen. Wir haben auch den Unterschied zu Tabakovic gesehen. Er ist einer, der sich sehr viel bewegt, sich die Bälle auch woanders holt. Er macht die Bälle nur nicht so häufig so fest, wie es Tabakovic im Strafraum gemacht hat.
Und er ist auch noch ganz schön fehleranfällig in diesen Situationen teilweise. Ne? Ich habe so 1-2 Bälle gesehen, wo er eben mit dem Rücken zur Abwehr mal stand und dann ließ er den Ball klatschen. Genau, und der war dann ferner liefen irgendwie. Ne? Das ist natürlich auch möglicherweise alles noch ein Thema der Abstimmung irgendwie, wenn er mehr in die Abläufe jetzt integriert wird. Aber ja, anderer Spielertyp mit Sicherheit.
Großchance in der 4. Minute hast du angesprochen. In der 5. Minute gab es gleich noch eine gute Gelegenheit hinterher. Da haben es Schuler und, ich glaube, Martin Winkler war es mit in der Situation, einfach ein bisschen zu kompliziert gemacht. Aber auch da nochmal eine Situation. Aber danach kam wirklich nicht mehr viel. Und dann war nach einer guten Stunde auch eben Schluss. Gut, das war jetzt keine singuläre Erscheinung bei Lukas Schuler. Das passte dann zur ganzen Mannschaft. Christian Fjell hat nach dem Spiel gesagt, das ist natürlich auch ein Ding, wenn du diese in der 4. Minute nicht machst, diese 100-prozentige, das hängt dir dann auch so ein bisschen nach. Das nimmst du mit. Ist wahrscheinlich auch nicht leicht, wenn du dir vorher irgendwie wahnsinnig viel vorgenommen hast und gesagt hast, komm, ich will jetzt hier zeigen, dass ich genauso gut bin oder dass ich genauso der Torjäger dieser Mannschaft sein kann, wie es Tabakovic war. Und damit das Fragezeichen vorher und das Fragezeichen nachher ist, wer wird es weiterhin machen? Ich bin auch deiner Meinung, ich glaube, dass er noch ein paar Chancen kriegen wird. Du nimmst einen Mittelstürmer nicht nach einem Spiel wieder raus, weil er nicht getroffen hat. Zumal Florian Niederlechner, glaube ich, der Spieler ist, der die wenigsten Minuten braucht, um zu treffen.
Also genau, ich glaube, das ist das Ding. Ich hatte Niklas Füllkrug eben als Vergleich so angesprochen. Das funktioniert gut mit dieser Dynamik irgendwie. Ne? Wenn Niederlechner erst in der zweiten Halbzeit irgendwie auf den Platz kommt, ob es so umgekehrt auch so funktionieren würde, weiß ich nicht.
Er kann innerhalb weniger Minuten das Spiel drehen. Das hat er in Rostock gezeigt, das hat er auch in gegen Regensburg jetzt gezeigt. Also von daher beraubst du dich vielleicht auch einer Qualität, wenn du ihn von Anfang an bringst. Zumal er ja auch sagt, ich bin auch einer, der eigentlich auch hängende Spitze spielt, der ein bisschen so zwischen den Linien unterwegs ist. Von daher glaube ich auch, dass er auf jeden Fall weiterhin in der Startelf stehen wird erstmal. Und was wollte ich noch sagen? Niederlechner hat selbst auch noch gesagt, und das klang fast so ein bisschen wie so eine klitzekleine Kampfansage. Er hat gesagt, als Stürmer sind Tore wichtig. Ich spiele da, wo ich gebraucht werde, und ich tue alles dafür, dass ich so viele Spiele wie möglich von Anfang an mache. Schauen wir mal, wie es der Trainer in den nächsten Spielen machen wird. Und dieses Schauen wir mal, könnt ihr euch jetzt alle schön in diesem bayerischen Dialekt vorstellen.
Nein, also, natürlich will der Mann von Anfang an spielen. Das ist ja ganz klar. Jeder Stürmer will von Anfang an spielen und da hat er noch mehr Zeit, Tore zu schießen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwie Schuler in das System gut reinpasst, diese Tiefenläufe, dass es immer eine Sache ist, auf die es Fjell gut ankommt, die er in der Startelf gerne dabei haben will. Und bei Niklas Füllkrug haben wir auch mal diskutiert, muss der Mann nicht jetzt endlich mal von Anfang an spielen, aber irgendwie hat es ja doch immer ganz gut geklappt mit ihm als Joker und wie du sagst, das ist natürlich auch eine Qualität, wenn du einen an der Seitenlinie stehen hast, wo dann irgendwie der Gegner schon weiß, oha,
jetzt wird's gefährlich,
jetzt brennt's bei uns. Ne?
Ja. Was ist dein Fragezeichen?
Kommen wir zu meinem Fragezeichen. Wie gut ist Hertha BSC wirklich? Wir haben jetzt ein 2-0 gegen Jahn Regensburg, das aber erst natürlich in der 90. Minute zustande gekommen ist. Wenn das nicht passiert wäre, würden wir jetzt hier über ein 0-0 gegen den Aufsteiger reden. Und nachdem wir die letzten Wochen irgendwie so das Gefühl hatten, ja, es geht doch vorwärts, langsam, aber man sieht Stück für Stück immer weiter eine Entwicklung, war das eigentlich, wenn man ehrlich ist, spielerisch gefühlt eher wieder ein kleiner Schritt zurück. So, ne? Und du hattest es auch auf der Tribüne am Samstag gesagt, es erinnerte stellenweise ein bisschen wie an Pal Dardai-Fußball irgendwie wieder, die Art und Weise.
Was Christian Fjell ja übrigens überhaupt nicht gefallen hat. Ne? Wir haben ihn teilweise beobachtet, er hockte an der Seitenlinie, er warf die Arme in die Luft, er schimpfte, er wedelte, er versuchte seine Mannschaft da hinten irgendwie rauszuholen. Ihm ging das viel zu viel hintenrum, nicht durch die Mitte, nicht direkt, nicht schnell genug. Also das war gar nicht seine Idee von Fußball.
Genau, genau. Und irgendwie hat man jetzt so ein bisschen das Gefühl, ja, was ist denn jetzt so? Ne? Also wie gut sind wir denn eigentlich? Wo stehen wir jetzt? Da ist man nicht so richtig schlauer jetzt nach diesem Spiel und okay, es gibt 3 Punkte und natürlich gerade in der zweiten Liga musst du auch mal solche Spiele gewinnen gegen solche ekligen Mannschaften wie Regensburg, aber irgendwie ist jetzt diese Entwicklung, die wir in den letzten Wochen hier immer gelobt haben, so ein bisschen gestoppt gerade und wir haben jetzt die nächsten Spiele, Samstagabend auf dem Betzenberg in Kaiserslautern, dann Länderspielpause, dann zu Hause gegen Düsseldorf, das sind natürlich 2 Gegner, die helfen jetzt, glaube ich, so ein bisschen bei der Einordnung, wo du eigentlich jetzt gerade stehst. Und nach den beiden Spielen weißt du, glaube ich, mehr, woran du bist. Wenn du 6 Punkte holst, bist du vorne mit dabei. Ne? 10 Punkte, solche starken Teams der Liga geschlagen. Kann aber auch sein, dass du mit einem Punkt aus diesen beiden Spielen mit keinem rausgehst und dann hängst du wieder so Platz 9 bis 11 irgendwie. Also dieses Spiel hat etwas ratlos gemacht gegen Regensburg, fand ich.
2 Punkte dazu. Der eine, was ich ein bisschen überraschend fand, Hertha hat zu diesem Zeitpunkt der Saison 4 Punkte mehr als letzte Saison zu dieser Zeit. Da stand man nämlich punktlos auf dem letzten Platz. Also da ist man.
Das muss man auch bedenken, ne? Und auch in der letzten Saison hat Hertha irgendwann dann doch mal wieder oben angeklopft. Genau. Also es ist alles im Rahmen, es ist alles okay, aber irgendwie.
Und der 2. Punkt ist eng damit verknüpft, was diese Woche auf die Mannschaft wartet, beziehungsweise auf diesen mit diesem Transfer-Endspurt und dem Deadline-Day am Freitag um 20 Uhr. Ich glaube, dass es durchaus ein Faktor war, dass Haris Tabakovic innerhalb von wenigen Stunden weg war. Er war am Donnerstag nicht mehr beim Vormittagstraining und am Freitag war das Ding dann durch. Also es war alles sehr schnell. Du verlierst damit ja auch nicht nur deinen Top-Torjäger, sondern du verlierst auch einen Typen. Der war geschätzt in der Mannschaft, in der Kabine. Er war Stammspieler. Das hinterlässt eine Lücke und die Lücke füllt man auch nicht innerhalb von einem Spiel und auch nicht innerhalb von 2 Tagen. Und wie gesagt, am Freitag ist der Transfer durch, am Samstag stehst du auf dem Platz. Das ist alles nicht ohne, wenn sich dieses Gefüge ja auch durch die Vorbereitung schon so ein bisschen gefunden hat. Dann hast du diese Woche, in der du wirklich nicht weißt, was passiert. Ich habe es, glaube ich, auch bei uns geschrieben, es ist die Woche des großen Zitterns, weil du weißt nicht, was passiert mit Ibo Maser, du weißt nicht, was passiert mit Fabian Reese. Jetzt gab es noch dieses Gerücht um Marc Kempf, das uns wahrscheinlich überholen wird während dieser Aufnahme noch. Das heißt, du hast noch drei weitere Stammspieler, die vor dem Abgang stehen. Da macht sich so ein bisschen Auflösungserscheinung breit und das lässt, also geht nicht spurlos an dir vorbei. Und deshalb glaube ich, dass es ähnlich ist wie in der vergangenen Saison, als man auch so ein bisschen auf diesen Deadline der hingefiebert hat, weil man noch einige Baustellen schließen musste, dass man froh ist, wenn dieser Tag vorbei ist. Florian Niederlechner hat es auch gesagt, ich bin froh, wenn der Deadline Day war, weil dann wissen wir, woran wir sind. Und ich hoffe wirklich, dass wir so zusammenbleiben, wie wir jetzt sind, um dann eben auch zu sehen, wo wir stehen. Und das wird man erst danach sehen. Und das ist gar nicht so schlecht, dass die Länderspielpause dann folgt, weil dann kann sich dieses neue Konstrukt, das dann ja auch weiß, dass es genau so zusammen ist, finden. Und dann kommt Düsseldorf und dann kannst du halt volle Kapelle angreifen. Also ich glaube, dass das psychisch auch was mit einer Mannschaft macht, wenn sie so in der, ja, im Ungleichgewicht gerade ist.
Absolut, ne? Das ist wirklich nicht leicht. Das haben auch alle Spieler nach der Partie gesagt. Die haben das schon nochmal angesprochen irgendwie und das ging jetzt so ruckzuck und ist dann aus unserer Perspektive auch irgendwie schnell abgewickelt, konnte man sich schnell darauf vorbereiten. Aber wenn du natürlich als Sportler da mittendrin hängst, dann ist das ein Faktor mit Sicherheit. Ne?
Genau.
Aber kommen wir doch direkt zu den Thesen für die Transferwoche jetzt.
Ja,
was erwartet uns denn bis zum Deadline Day? Was meinst du?
Ja, erstmal quasi der Status quo. Tabakovic ist weg. Marc Kempf flirtet ganz, ganz stark mit Como.
Ich möchte einen Satz zu Como sagen, weil
so schön,
ich im April am Comer See war.
Ich war im März am Como. Ich war grade, im März in Como.
Gerade, wir sind da vorbeigefahren, oben an so einer Straße. Ich weiß nicht, ob du die Perspektive auch gesehen hast. Man kann dann so runtergucken auf dieses Stadion. Und das ist ja wirklich verrückt. Wie, das sieht ja aus wie aus so einer Filmkulisse.
Ja.
Ne? Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Berlin-Westend, Mitte November, 3 Grad und Nieselregen, dann kann ich mal Kempf auch ein bisschen verstehen, ehrlich gesagt. Irgendwie, das ist schon, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr reizvoll ist, da zu spielen.
Ich war tatsächlich in Como. In Como selbst, super schöne kleine Stadt, kleine Gässchen am Comer See. Man kann dann schön mit so einer Gondel hochfahren und kleinen Spaziergang zu einem, sagen wir Wanderung, Aufstieg. Wenn meine Mutter das hört, lacht sie mich aus, weil wir waren todesverschwitzt. Zu so einem Leuchtturm machen, kann auf den Comer See schauen. Das ist wirklich malerisch alles. Wir standen auch an diesem Stadion. Das ist wirklich alles so weit entfernt von Profi sein gefühlt. Aber sie sind nun mal jetzt erst
Es ist
Club.
So diese Nostalgie, dieser alte italienische Fußball mit dem Flair der 90er so ein bisschen.
Und die haben ordentlich eingekauft da in Como. Also wenn das Ausland ruft und vermutlich auch eine Gehaltserhöhung, dann gehst du. Und ich glaube, Benjamin Weber wird auch gerne das Gehalt einsparen von Marc Kempf. Er ist einer der Top-Verdiener beim Hauptstadtclub und du musst immer noch diesen Transferüberschuss erwirtschaften, den du schon hast, aber soll halt auch eine gewisse Höhe haben. Deshalb Marc Kempf vor dem Absprung, Tabakovic weg. Was passiert mit Reese? Was passiert mit Maser? Ibo hat selbst vor dem Spiel oder nach dem Spiel bei Sky gesagt, die Gespräche mit Hertha laufen. Das heißt, es geht auch um eine Vertragsverlängerung. Könnte auch sein, dass man ihn dann halten kann. Bei Reese ist wirklich unsicher. Der SC Freiburg soll interessiert sein, aber holt man jetzt einen verletzten Spieler? Macht man das jetzt noch in der letzten Woche? Auch das alles offen. Kommt noch so jemand wie Kempf um die Ecke und sagt, ich habe hier ein Angebot, ich gehe? Also, ich habe bei Twitter sehr viel gelesen. Da macht sich sehr viel Ernüchterung breit, fast Weltuntergangsstimmung, weil man sagt, jetzt haben wir ja den nächsten Umbruch gefühlt, weil du kannst nicht alle Baustellen mit Spielern auffangen, die du hast. Klar, du hast Martin Dardai, du hast insgesamt 4 Innenverteidiger, auch wenn du Pascal Clemens dazu rechnest, da entsteht kein Loch. Du hast auch den Tabakovic-Wechsel quasi schon vorhergesehen, hat auch Sportdirektor Weber gesagt. Er meinte, wir wussten, dass da was passieren kann, deshalb haben wir früh für Nachschub gesorgt.
Letztendlich genau das, ne? Das war ja blitzsaubere Arbeit von der sportlichen Leitung rund um Benjamin Weber. Das muss man auch einfach mal sagen. Natürlich ist das ein Thema, wenn einer wie Tabakovic geht, aber das ist schon verhältnismäßig gut aufgefangen worden jetzt einfach und man kann da gut drauf reagieren, was aber halt nicht auf allen Positionen so ist. Was Stichwort Fabian Reese links außen. Ne?
Nicht nur Fabian Reese, auch Ibo Maser, dieses Talent wirst du nicht ersetzen können und das würde sehr, sehr wehtun. Das ist so Stand der Dinge im Moment. Wir haben uns jetzt beide 2 Thesen überlegt für diese Woche, für diese Transferwoche, was bis zum Deadline Day noch passiert. Ich fange mal mit meiner ersten an. Mhm. Hertha findet tatsächlich einen neuen Linksaußen.
Mhm.
Vielleicht ist es dieser Isländer, der gerade schon durch die isländischen Medien getrieben wird.
Ja, ja.
und kann dann dadurch zumindest ein wenig diese Lücke auf Linksaußen schließen. Verbunden mit dieser These ist, dass aber auch Fabian Reese bleibt und man somit eine wirklich gut aufgestellte Flügelzange hat für diese Saison.
Da gehe ich mit.
Okay.
Meine erste These: Reese und Maser bleiben.
Okay.
Du hast eben schon von der Weltuntergangsstimmung auf Twitter gesprochen. Das muss man natürlich, man muss die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen, immer bei allem, was Twitter angeht, irgendwie, ne, da wird auch schnell mal überdreht. Ich glaube, dass sowohl, also das ist jetzt eine schöne steile These schon wieder, nein. Ich glaube, dass sowohl Fabian Reese als auch Iwo Maser ziemlich happy sind in Berlin, mit dem spielerischen, aber auch mit den Gesamtumständen. Das gehört ja auch mal dazu, was sie eigentlich für ein Leben außerhalb des Fußballs führen. Und ich glaube einfach, dass das ziemlich gut funktioniert und passt auf beide und dass beide doch die Perspektive lockt und reizt, mit Hertha in die Bundesliga aufzusteigen dieses Jahr und dass sie deswegen bleiben können. Und wenn das passiert, wenn beide bleiben, dann hat Hertha eine wirklich gute Mannschaft beisammen, auch ohne Tabakovic.
Gehe ich mit. Ich habe das Gefühl, dass sowohl bei dir als auch bei mir diese Reese-Nummer auch großes Wunschdenken ist, weil man natürlich so einen Spieler auch einfach sehen möchte bei Hertha. Das ist,
ja, aber
ist ein,
guck mal, wir haben es doch gehört, Benjamin Weber hat es auch gesagt am Wochenende, er ist immer noch nah dran bei der Mannschaft und all das jetzt durch so eine lange Verletzung wieder.
Geht während der Reha auch in die Kabine.
Mit dieser Verletzung hätte er die perfekte Ausrede, irgendwie fernzubleiben und seine Transferaktivitäten zu koordinieren. Und das tut er offenkundig nicht. Ich glaube auch, dass es gut tut, dass der SC Freiburg gewonnen hat am ersten Spieltag der Bundesliga. Wenn jetzt die Niederlage kommt, dann wäre vielleicht eher nochmal, ach, müssen wir nicht doch nochmal nachlegen. Aber das war ja wohl auch ziemlich überzeugend, was sie abgeliefert haben. Und deswegen vielleicht kommt es dadurch zustande, dass sie Abstand halten von einer Verpflichtung.
Fabian Reese hat sich ja nun mal auch verletzt, ist wahrscheinlich auch so ein Faktor bei ihm gewesen. Und ich glaube, so ein zweites Jahr Hertha würde nicht schaden, wenn du dann da richtig Vollgas geben kannst und nochmal richtig zeigen kannst, was du drauf hast. In einer Mannschaft, die qualitativ, würde ich sagen, besser aufgestellt ist als vergangene Saison, kannst du natürlich auch nochmal wirklich zeigen, dass du auch gemeinsam mit einer Mannschaft Erfolg haben kannst, weil der fehlte ja dann doch ein bisschen vergangene Saison. Ja, aber bei Maser gehe ich auch mit. Das wäre meine zweite These gewesen. Er bleibt und wird in den nächsten Jahren zu sowas wie einem Gesicht dieses Berliner Wegs. Wird dann irgendwann gehen, aber für viel Geld.
Ja, es ist ja bei Iwo Maser einfach so, dass er ein enormer Profiteur des Trainerwechsels war.
Ja.
Das muss man ganz klar so sagen. Und ich glaube, dass er das auch zu schätzen weiß. Und er hat unter Pal Dardai letztes Jahr gemerkt, wie es auch anders laufen kann, dass man als 18-Jähriger auch mal, wenn man jetzt nicht so gefördert wird vom Trainer, dass es dann auch schwierig werden kann. Aber er, glaube ich, weiß das zu schätzen, kann das schon einordnen, dass er jetzt zu genau der richtigen Zeit an genau der richtigen Stelle ist. Es wird auch wieder interessant, was passiert, wenn Kevin Sesser jetzt bald zurückkommt. Mhm. Dann gibt's
der
auch
übrigens
wieder,
diese Woche ins Training einsteigen
es
will.
Es gibt eigentlich drei Leute für die zwei Halbpositionen dann. Muss man auch wieder sehen, was passiert. Aber vielleicht weicht Maser dann ja doch irgendwie noch auf dem Flügel aus oder so. Es wird spannend, was passiert, aber ich glaube, er hat wirklich unter Beweis gestellt, dass er unverzichtbar ist für Hertha und das weiß er auch. Ich glaube, das genießt er auch so ein bisschen, kann ich mir vorstellen, auch wenn er ja mal so auf etwas schüchtern tut. Ich glaube, das kann er auch schon ganz gut einordnen, dass die Situation für ihn gerade ziemlich vorteilhaft ist und dass er deswegen bleiben wird.
Der Vollständigkeit halber muss man sagen, dass auch Pal Dardai ihn gefördert hat, nur eben mit anderen Methoden.
Mit anderen etwas fragwürdigen Methoden.
Wo du gerade sagst, er profitiert davon vom Trainerwechsel, lässt mich das auch ein bisschen ratlos zurück, wie Marc Kempf letzten Donnerstag auf der Pressekonferenz sitzen kann und sagen kann, so, ja, er fühlt sich total wohl bei Hertha und es macht ihm auch total viel Spaß, mit unter Fjell zu spielen. Und da haben sie auch schon viele Gespräche geführt, dass das ein guter oder dass das auch ein Faktor ist, warum es bei ihm auch so gut läuft und so anders läuft als vergangene Saison. Also ja, weiß ich nicht. Also vor dem ersten Spiel gegen Paderborn saß Tabakovic auf der Pressekonferenz, vor dem Spiel gegen Regensburg saß Marc Kempf, beide jetzt irgendwie.
Meinst du, Hertha sollte vorsichtiger auswählen, wen sie eigentlich noch auf dieses Podium lassen?
Diese Woche kommt niemand.
Oder? Ja, guck mal, kein Zufall wahrscheinlich. Ne?
Und ab nächste Woche ist dann egal.
Ja, aber das leitet direkt zu meiner zweiten These über. Ich glaube, dass der Kempf-Abgang irgendwie wahrscheinlich oder möglicherweise ist es schon soweit, wenn diese Folge online geht, dass das stattfinden wird und dass Hertha dann die Innenverteidigung neu aufstellen muss, weil bei allem, was war, bei allen sportlichen Durcheinander, das ja auch so ein bisschen durch die Ergebnisse herrschte, die Innenverteidigung hatte sich gefunden nach der Vorbereitung und die Innenverteidigung wurde auch so durchgezogen. Dann jetzt die ersten vier Spiele, was nicht unwichtig ist, wenn man so eine kleine Achse stehen hat erstmal, auch wenn die Leistungen stellenweise wechselhaft waren. Und ich glaube, dass das die große sportliche Aufgabe dieser Woche dann werden wird, die neue Innenverteidigerposition oder die neue Innenverteidiger Kombination herauszufinden, ob es dann Toni Leisner oder Martin Dardai wird oder vielleicht auch Pascal Clemens, der zurückrückt. Es ist vieles möglich und da wird man jetzt, glaube ich, eine neue Abstimmung, eine neue Kombination suchen und finden müssen.
Warten wir ab, was diese Woche bringt. Wir werden das alles am ja, 2. September ausgiebig besprechen. Vorher kommt aber dann noch das Spiel am Sonnabend 20.30 Uhr. Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Tjaak Ernst hat dazu die richtigen Worte gefunden. Samstagabend auf dem Betze, da wird's abgehen. Nach der letzten Saison haben wir durch den Pokal immer noch eine Rechnung mit denen offen. Das schmerzt immer noch. Wir erinnern uns nur ungern an das Aus im Viertelfinale.
Ja, nur eine kurze persönliche Frage. Wer hat Kaiserslautern eigentlich dieses Wochenende gespielt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich war
so,
da irgendwie
die nächste Folge werde ich übrigens alleine aufnehmen. Der 1. FC kam mit 2 Siegen und einer Niederlage.
Ja, guck mal.
Also noch ungeschlagen in den Top 5 der Liga dabei mit 7 Punkten. Ja, wie geht's aus?
Ich glaube, ein schönes, rassiges Topspiel. 2-2.
Ich glaube, Hertha gewinnt 2-1.
Hertha gewinnt. Guck mal. Jetzt doch Optimismus hier.
Optimismus. Ja. So gehen wir in diese Woche mit viel Optimismus.
Ja, genau, um dann wieder enttäuscht zu werden am der nächsten Aufnahme.
Dann ist immerhin alles wie immer.
Mit irgendeinem Abgang, ne? Genau, letztendlich kommt so alles darauf zurück.
Ja, schauen wir, was am 2. September Phase ist. Wir werden drüber sprechen. Danke dir, Nelis.
Danke, Inga.
Danke euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und wieder dabei sein. Und bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.